Ja, wenn der Trailer rum ist, fange ich an, hat er gesagt. Muss man ja wissen. Nach so einem schönen, langen Singen, gemeinsam singen, beten, anbeten. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf bei Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Es war ja eine ganze Reihe von Predigtexten und das ist heute, so habe ich das verstanden, der Abschluss. 1. Petrus Kapitel 2 und ich fange ganz klassisch an, diesen Predigtext zu lesen. 1. Petrus 2, Vers 2 bis 10. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, die ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber von Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht Volk waret, nun aber Gottes Volk seid, die ihr einst nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid. Amen. Ich dachte beim Lesen, das ist so ein richtig schöner Christus-Treff-Bibeltext. Farbig, reich, voller Bilder und Inspirationen, lebendig, ermutigend und fokussiert auf Christus. Drei große Bildwelten sehe ich in den Versen und ich kann leider auch bei der Hitze auf keins verzichten, sondern muss uns alle drei zumuten. Und das hat schon etwas zu tun mit dem ersten Bild selbst. Wissen Sie noch, wie es anfing? Seid begierig. Ich habe extra eine Pause gemacht. Seid begierig. Und das klingt für wirklich geübte Christenohren sehr ungewöhnlich. Denn die wissen, Gier ist eigentlich nichts für fromme Leute. Bei den Katholiken ist Gier eine der Todsünden. Das tust du und bist in der Hölle. Gier heißt alles wollen und noch nicht genug haben. Immer mehr wollen, den Hals nie vollkriegen, absolut scharf sein auf etwas. Und da gibt es ganz, ganz viele Bibelstellen, die uns sagen, das tut ihr nicht, ihr Christen. Ihr haltet Maß, ihr habt dann irgendwann, was ihr braucht und dafür seid ihr dankbar und dann ist gut. Gerade ein Kapitel vorher, 1. Petrus 1, lesen wir, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin. Und nun, Kapitel 2, seid begierig. Wie ist das gemeint? Da sieht man erstmal, wie gut man hingucken muss in der Bibel. Dass nicht unser Gefühl entscheidend ist. Oder die Intensität, mit der wir etwas verfolgen, das ist nicht entscheidend, sondern wohin wir uns ausrichten, das ist entscheidend. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, heißt es, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr zunehmt in eurem Heil. Es geht also um das, was uns nährt im Glauben, um das, was wir uns am Tag 6-mal reinziehen sollten, so wie ein Säugling die Muttermilch. So steht's ja hier. Seid begierig nach der Milch. Und der Petrusbrief fängt an mit der Erinnerung, wir sind wiedergeboren. Wir haben ein neues Leben durch Christus und da knüpft dieses Bild an. Wir sollen sein wie die kleinen, süßen, nimmer satten Babys. Nach der Milch des Wortes Gottes gieren, damit wir wachsen und zunehmen. Die vernünftige Milch, hier steht ja die vernünftige Milch, seid gierig nach der vernünftigen Milch, das meint nun nicht eine Melupa-Trockenmilchmischung aus philosophischen Texten und Weisheiten. Dieses vernünftig, das sage ich jetzt mal für die paar Experten unter uns, ist griechisch Logikos. Und Logikos hängt zusammen mit Logos und das meint das Wort, und zwar das Wort Gottes. Seid vernünftig nach, seid begierig nach Logikos. Nicht Grips, sondern Gottes Wort. Nun weiß man ja von neugeborenen Kindern, die können irgendwie gar nicht anders als gierig sein auf die Milch. Ich bin gerade vor 6 Wochen ganz frisch zum ersten Mal Großvater geworden. Und man vergisst das ja so schnell. Wir haben 3 Kinder, aber das ist alles schon ein Weilchen her. Und da vergisst man ganz schnell, wie das mit den kleinen Wesen so ist, die da so putzig und zufrieden rumliegen können, so rund und goldig und in sich ruhend. Das können sie ja auch, ne? Aber dann kommt ihre Vitalität auf die Spitze, würde ich sagen, ihre Lebensenergie und die Nerven der Eltern an den Abgrund. Wenn sie Hunger haben und schreien und sich durch nichts ablenken lassen und sich durch nichts trösten lassen, das ganze Kind, der ganze Körper, die ganze Seele ist Gier, Milch, Mama. Und so sollen wir Christen sein, wenn es um das Evangelium geht, gierig. Wir sollen es hören, lesen, begreifen, darüber reden, uns dazu zusammenfinden, nicht fehlen, wenn der Hauskreis ist, nicht wegbleiben im Gottesdienst, zu Hause nachschlagen, suchen im Internet und uns nicht ablenken lassen durch irgendeine Ersatzbefriedigung. Die Psychologen unter uns wissen das ja, dass alle möglichen Begierden und Suchtphänomene im Leben später, also alles, was so unterwegs ist in der Stadt oder auch bei uns, gerne viel essen oder gerne viel trinken und zocken und surfen, und so, dass all diese Sachen eigentlich immer ihren Grund darin haben, dass Menschen an der Stelle, wo sie es wirklich brauchen oder gebraucht haben, nicht kriegen oder nicht genug kriegen, die Gier. Und das Evangelium ist so, die Gier nach dem Evangelium ist sozusagen das Heilmittel gegen die Gier für alles andere. Seid begierig nach dem Evangelium. Da bekommt ihr, was ihr braucht und dann könnt ihr auf manches andere etwas entspannter schauen. Jetzt wissen wir auch, warum ich Ihnen heute alle 3 Bilder servieren muss, alle 3 Menügänge aus dem Petrusbrief, weil es um die Gier nach dem Wort Gottes geht. Da muss der Tisch reich gedeckt sein. Das 2. Bild. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein. Das ist ein ziemlich harter Change, würde ich sagen. Nach der Milch und dem süßen Säugling, ich denke, das ist vor allen Dingen nicht so leicht für die Frauen unter uns, sich davon zu verabschieden, von der Szene, Baby, feed me. Aber jetzt können die Männer mit. Wir haben es ja eben schon gehört, wenn es ums Bauen geht, dann sind wahrscheinlich auch sonst, aber dann sind sie nochmal besonders vorne. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz genderkorrekt, was ich gesagt habe. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein. Da geht es ums Bauen, um Steine, ums Konstruieren, um Handwerk, was auch mir immer noch als frisch gebackenen Großvater das Herz höher schlagen lässt. 4 Monate vorher war nämlich die selbstgebaute Wiege aus Douglasienholz für Vasarite schon fertig. Aber auch hier geht es um Christus. Zu ihm kommt. Nicht, dass wir rumwerkeln und unsere Heimwerker oder Profi-Baufantasien ausleben. Zu ihm kommt. Damit geht's los. Jesus als dem lebendigen Stein. Und auch ihr als die lebendigen Steine, erbaut euch zu einem geistlichen Haus. Da könnte man jetzt denken, okay, das ist so ein richtig nettes Bild für eine Kinderkirche oder für ein Gemeindefest. Alle sind die lebendigen Steine, alle haben etwas zu geben, keiner hat nichts zu geben, jeder ist ein Baustein, klein oder groß, und bringt sich ein in das neue Gotteshaus. Alle zusammen bilden diesen wunderbaren Raum, in dem dann alle zu Hause sein können. Also nichts wie hin auf die Baustelle, bring dich ein, bau dich ein, lass dich einbauen. Und das kann man auch richtig schön Szene spielen, hier vorne zum Beispiel im Christhaus, Bühne frei, und dann kommen die Kinder mit Schaumgummiwürfeln, das sind dann die Bausteine, oder mit Pappkartons, und es entsteht ein lustiger Gemeindebau, das Haus der lebendigen Steine. Das ist nett und schön, aber dazu gehört dann auch ein ganz besonderer Stein, auf dem alles aufgebaut ist, Jesus, der Eckstein. Und der muss dann so eingebaut sein, dass wenn man den rauszieht, die ganze Konstruktion zusammenfällt. Und dann haben die Kinder in der Kirche, auch wenn das sich jetzt widersprüchlich anhört, einen Heidenspaß. Dann fällt der ganze Bau um. Und dann kann man sehr eindrücklich sagen, habt ihr es gesehen? So geht das, wenn ihr Jesus rauszieht aus euren Gebäuden. Ihr könnt alles Mögliche haben, ihr könnt eine schöne Gemeinschaft erleben, ihr könnt schöne Choräle singen in der Elisabethkirche mit dicken Glocken, ihr könnt Lobpreis machen, das ist alles schön und gut. Wenn ihr Jesus rauszieht, dann fällt die Bude ein. Das alles steckt schon drin in diesem netten Bild, aber es kommt noch etwas dazu, und das ist ein bisschen herber. Das hat zu tun mit der Antike, aus der dieser Text stammt, das römische Imperium, in dem das Christentum damals gewachsen ist. Es gab ja damals schon, die waren ja nicht die Ersten als Religion. Es war ja ein reicher Kosmos voller Religionen, voll starker religiöser Communities, interessante Gottheiten, prächtige Tempel aus Marmor und Granit. Wir fahren ja heute noch nach Athen, auf die Akropolis, um das zu bewundern, die Ästhetik. Also wer Architektur studiert, meine ich, sollte mal dahin, sollte da anfangen. So, wunderbar, diese Tempel, und oft eine Figur davor oder in dem Tempel von der Gottheit, die dort verehrt wurde. Und übrigens im weltlichen Bereich so ähnlich. Die Kaiser haben sich das von der Religion abgeguckt, das machen sie immer gerne. Die Herrscher gucken sich immer gerne die besten Sachen ab. Also da wurde dann die Basilika gebaut, das heißt ja Königshalle, und in die Basilika eine zentrale Stelle, die Kaiserfigur, und dann wurde der Kaiser verehrt wie ein Gott, und dann war das eine Staatsreligion. So, und nun kommt das Christentum daher, diese neue, kleine, unbekannte, schmuddelige Sekte aus Palästina. Was sind das nun? Sind das irgendwie entlaufene Juden oder was? Und dann erzählen sie immer von einem gekreuzigten Gott, und das kann man ja nun alles gar nicht begreifen. Und es ist sofort klar, es zieht viele Menschen an, die sonst nicht angezogen werden. Da kommen die Sklavinnen hin und die Sklaven und fühlen sich voll akzeptiert. Da kommen die Frauen hin und sie erleben etwas, was es in der ganzen Antike so nirgends zu erleben gab, dass nämlich Frauen voll einsteigen und voll berechtigt sind. Das hat die Kirche lange vergessen und verdrängt, dann wieder, schnell, irgendwann. Aber es war so. In diesem Patriarchat, Rom war ein knallhartes Patriarchat, fanden die Frauen auf einmal Raum. So. Und da kommen nun die Christen und haben keine Marmortempel, sondern treffen sich in Häusern, treffen sich am Fluss, wie wir bei Lydia lesen, bauen sich kleine Kirchen. Ja, das haben sie dann auch schon gemacht, aber die sind nicht aus tollem Marmor und sind nicht einheitlich, sondern die sind aus Recycelsteinen. Und das ist, ja, und das ist jetzt keine Fantasiereise vom Propst, sondern das ist so. Sie können diese Kirchen in Rom noch sehen. Die Kunsthistoriker nennen das aus Spolien gebaut. Also andere Tempel, andere Häuser, andere Paläste waren verfallen und was man da so mitnehmen konnte und durfte, oder was die Sklaven dann, naja gut, dann nimm's halt mit, das brachten die zusammen und daraus bauten die ersten Christen sich ihre Kirchen. Und das war dann eine abenteuerliche Mischung. Also Kalk, Basalt, Granit, Marmor, Sandstein, Ziegelsteine, so. Und in diesen Kirchen wurde zunächst einfach nur ein Kreuz aufgehängt und keine Marmorfigur, jahrhundertelang keine Marmorfiguren in christlichen Kirchen, kein Kaiserkult. Die Gemeinschaft war wichtig und Jesus war wichtig. Und das Ganze war ein Gegenbild, Sie haben es ja schon längst gemerkt, es war ein Gegenbild zu dieser Gesellschaft von Macht und Hierarchie und Repräsentation und auch von Unterdrückung. Die Christen waren eine Kontrastgesellschaft, ziemlich kritisch und anders als die anderen und sich dessen bewusst. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesus ist ein gekreuzigter Messias und kein Held. Und dadurch, dass er den Tod auf sich genommen hat, dadurch, dass er unsere tiefste Schwäche kennt, unsere Schuld, dass wir nicht perfekt sind, das macht ihn für uns zu dem Heiland, zum Erlöser. Er kennt unsere Recycle-Qualität. Wir sind lebendige Steine, aber wir sind eher solche Findlinge, die er sich zusammensucht. Mal ist einer aus edlem Marmor und dann ist auch mal einer aus Backstein und dann fehlt mal bei einem eine Ecke und bei einem ist was eingemeißelt, das wird er überhaupt nicht mehr los, weil das halt so ist. Und einer ist so hart, den kann man gar nicht bearbeiten. Ne? Sowas gibt es ja immer auch in der Kirche. Und so sind wir zusammengerufen, diese Recycle-Baugemeinschaft. Und wir sollen uns zusammen aus diesen lebendigen Steinen bauen und finden zu einer Gemeinde, zu seiner Gemeinde, die seine Gemeinde ist, weil es Jesu Gemeinde ist, der selber als Eckstein von den Architekten und Profis der Religion und der Gesellschaft verworfen wurde, gekreuzigt wurde. Und er ist der Eckstein, auf dem alles steht. Und nun das dritte Bild, nach den beiden Aufforderungen, seid begierig, nach dem Wort Gottes, zu ihm kommt als lebendiger Stein, das war das zweite, nun das dritte, und das ist einfach eine einzige Zusage, eine einzige wunderbare, kühlende Ermutigung an diesem Tag. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, ihr seid die königliche Priesterschaft, ihr seid das heilige Volk, ihr seid das Volk des Eigentums. Wenn man das hört, kann einem ganz schwindelig werden. Was wir alles sein sollen und was wir alles sind, da bekommt man ganz rote Ohren vor so viel Würde und Liebe und Heraushebung. Man könnte fast den Eindruck haben, da wird jetzt etwas kompensiert für diese kleine, arme Kontrast- und Recycle-Gemeinschaft. Was für ein Glanz. Aber hören wir wieder genau hin. Es ist nicht die Ermutigung derer, die sich selbst in diese Position heben. Sozusagen, weil wir sonst irgendwie so bedeutungslos sind, so eine sklavenaffine Kirche und offen für diese Frauen, weil wir selbst an anderen Stellen so sind, da müssen wir uns jetzt mal ordentlich in den Mittelpunkt rücken. Es war so schnell nicht attraktiv, Christ zu sein. Ich habe neulich erst gelesen, es gibt eine neue religions-soziologisch-historische Untersuchung, die sagt, auf der Wende zum zweiten Jahrhundert, also 100 nach Christus, also 70 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu waren es im ganzen Römischen Reich erst ungefähr 9000 Christen. 9000, die zu dieser Zeit die vier Evangelien hervorgebracht haben, bei denen sie gelesen wurden, die diese winzigen Spolienkirchen bauten, 9000. Und manchmal denke ich, ja, es geht uns ähnlich, wir fühlen uns ähnlich. Obwohl wir so viele sind in der Welt, Milliarden Christen, eigentlich die größte Religion, aber hier im Land fühlt sich das nicht so an. Für mich als Propst, als Kirchenmann fühlt es sich nicht so an. Und auch in anderen Ländern, Christen werden verfolgt. China, Nordkorea, Ägypten, Pakistan. Hier bei uns werden Christen verlacht, für harmlos gehalten. Und das nicht so zufällig wie noch vor 20 oder 30 Jahren, sondern immer stärker, habe ich den Eindruck, sehr gezielt. Es ist ein Kulturkampf. Es gibt einen neuen, aggressiven, klugen Atheismus, der versucht, uns alles Mögliche anzuhängen. Die Kriege waren doch Sache der Christen und der Kirchen. Und das stimmt natürlich, da haben sie mitgemacht. Auch die Frommen, auch die Marburger. Die Gewalt, eine Volksverdummung sozusagen, eine Verharmlosung ökologischer Themen. Wir beten immer die Psalmen und die Schöpfung und sind dankbar. Und da muss man mal gucken, wie verhalten sich denn Kirchen und Gemeinschaften und Gemeinden und die Christen alle einzeln selber? Fliegen sie weniger als andere? Brauchen sie weniger Plastik? Wir werden angegriffen, manchmal mit Recht und dann aber auch zu Unrecht und schlimm. Und dazu in Spannung, ich kann es jetzt gar nicht auflösen, aber dazu in Spannung steht, dass wir hören sollen und mitnehmen sollen. Ihr seid doch das auserwählte Geschlecht. Ihr seid doch die königliche Priesterschaft. Ihr seid doch das Volk des Eigentums. Ihr seid doch berufen. Ihr sollt doch vorangehen. Ihr seid doch eine Kontrastgesellschaft. Und das seid ihr nicht, weil ihr so toll wärt und weil ihr so tolle Potenziale habt und die könnt ihr alle nochmal lebendig machen. Das seid ihr, weil, jetzt kommt's, das seid ihr, weil ihr berufen seid, das Evangelium zu verkündigen. Die Aufgabe macht's. Hier ist es ganz konzentriert in diesem dritten Bild. Was wir alles sind, sind wir alleine durch die wunderbare Aufgabe, das Evangelium von Jesus Christus zu sagen. Egal, wie wir uns manchmal fühlen, egal, was wir manchmal machen und was wir alles noch nicht machen, diese Aufgabe bleibt und diese Aufgabe ist es, die uns groß macht. So sind wir berufen. Und da müssen wir auch zusammenhalten, als Kirchen und als Gemeinschaften und als Christustreff und als Landeskirche und als Katholiken und als Freikirchen. Das ist der Punkt. Nicht, welche Lieder wir singen und wo wir uns treffen. Der Punkt ist, dass wir zusammen für das Evangelium von Jesus Christus stehen. Dann sind wir ein Gottesvolk. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.